Vielen Dank für diese doch sehr eindrückliche Einführung auf das Thema. Und wenn jetzt jemand bei der Predigt einschlafen sollte, ist das nicht ganz so schlimm. Ihr habt ja schon ganz viel mitbekommen. Muss nicht sein. Also wenn ich merke, wecke ich euch. Aber wie gesagt, wir haben ja schon ganz viel mitbekommen von dem, was heute Thema ist und von dem, was Jesus ist und wie er sich um uns sorgt. Ich möchte diesen Text der Sturmstillung, denn das hat sich, glaube ich, mittlerweile doch durchgedrungen, ist das heutige Thema, aus Markus 4 lesen. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so feige? Habt ihr denn keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Hinter Jesus und seinen Jüngern lag ein arbeitsreicher Tag. Kein Augenblick Ruhe hatten sie gehabt. Und wenn wir die biblischen Geschichten, wenn wir den Weg Jesu begleiten, wenn wir das lesen, dann hören wir immer wieder von Menschenmassen, die ihn umlagerten. So viele Fragen hatte er beantwortet. So viel hatte er zu den Menschen gesagt, über so vieles gesprochen. Für jeden hatte er ein offenes Ohr. Geduldig blieb er. Er hat die Botschaft verkündet. Und das ging schon so seit Tagen. Manchmal hat er sich kaum Zeit zum Essen genommen. Das kann man sie so vermuten, weil immer waren ganz viele um ihn herum und an Ruhe war kaum zu denken. Und heute endlich sagte er zu den Jüngern: Schickt die Menschen weg. Schickt sie nach Hause. Wir kennen andere Beispiele, wo er sagt: Nee, jetzt lasst bleiben die hier, jetzt kümmert ihr euch erstmal drum, dass sie satt werden. Aber heute sagt er: Schickt sie nach Hause. Und dann fahren wir über den See Genezareth an das andere Ufer. Für die Jünger bedeutete das zunächst noch Arbeit, denn sie mussten ihn ja fahren. Aber wahrscheinlich taten sie es gern für ihren Meister, ihren Rabbi. Es war wahrscheinlich schon spät, so kurz vor Sonnenaufgang, so kann man sich das vorstellen. Und sie würden in die Nacht hineinfahren. Aber es waren ja alles erfahrene Fischer. Sie waren es gewohnt, nachts auf dem See zu sein. Und so machten sie sich auf. Und da wundert es auch gar nicht, dass Jesus einschläft. Schließlich war Jesus Mensch. Er kam ja als ganzer Mensch, als wahrer Mensch auf diese Erde. Und deswegen erlebte er auch, wie jeder andere Mensch, Hunger und Durst, Müdigkeit, ja, Erschöpfung. Und nach einem langen Tag, an dem er sich völlig verausgabt hatte, war er einfach grenzenlos müde und schlief ein. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Wie gesagt, die Jünger waren erfahrene Fischer. Sie wussten, mit dem Boot umzugehen. Also so ein bisschen Wind hätte ihnen nichts ausgemacht. Und sie hatten auch schon manchen Sturm auf dem See überstanden. Aber jetzt lief schon Wasser ins Boot und sie drohten zu sinken. Damit wir uns diese Situation besser vorstellen können, wir haben ja eben schon Bilder vom See gesehen. Diese Boote, die waren ungefähr 8,5 Meter lang. Circa 2,30 breit, sagt Internet. Es wurde mal so ein Boot gefunden, das man als Jesusboot bezeichnet. Da habe ich diese Maße her. Und konnte circa 15 Personen aufnehmen. Also kann man davon ausgehen, dass wirklich Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Die anderen Boote waren wohl eher Begleiter. Aber Diese Boote wurden dann sowohl mit einem Segel, weil waren sie ausgerüstet, mit einem und auch mit Rudern. Das heißt, wenn sie ordentlichen Wind hatten, konnten sie segeln. Wenn Flaute war, konnten sie auch rudern. Aber so wirklich vertrauenerweckend wirkt das Boot auf mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der See Genezareth, der liegt 212 Meter unter Meeresspiegel. Und von der Größe her, der ist ungefähr 21 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 13 Kilometer breit. Also schon so, dass man ein ganzes Stück weg ist vom Ufer. An drei Seiten ist er von Berghängen umsäumt und die steigen bis zu 300 Meter an. Also es entsteht so ein richtiger Kessel, wenn man in diesem See ist. Und in diesem Kessel ist ein subtropisches Klima. Zwischen Mai und Juni kann es da leicht schon mal 40 Grad werden im Schatten. Den Ausgleich der kalten Luftströmen, dieser Ausgleich kann von ganz heftigen Fallwinden begleitet sein. Und die kommen halt ganz, ganz plötzlich, man sagt, sie stürzen herab durch die östlichen Schluchten. Und deswegen sind diese Fallwinde bei den Fischern auch sehr gefürchtet. Also damit die nicht überrascht wurden, haben die während den Fahrten nicht gesprochen, damit sie das leiseste Zischen bereits hörten und sich darauf einstellen konnten. Und deswegen kann man wirklich sagen, ganz, ganz plötzlich entstand dieser Sturm, das Wasser wirbelt auf, der See kocht. Man spricht von Windstärken bis zu 8. Das entspricht so zwischen 70 und 80 Stundenkilometer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ist ja noch nicht so lange her, an die Stürme, die bei uns über Land zogen in diesem Jahr. Und die waren zum Teil auch ganz schön heftig. Je nachdem, wo man gerade war zu dem Zeitpunkt, war das auch ziemlich unheimlich. Ich war meistens irgendwo drin. Irgendwo da, wo es auch nicht ganz so schlimm war. Und trotzdem fand ich das schon, ja, unheimlich. Überall hörte man etwas fliegen, man hörte ein Tosen draußen und wusste gar nicht, was macht dieser Sturm. Vielmehr noch da, wo Menschen in Häusern waren, in denen die Dachziegel wegflogen, die Dächer abgehoben wurden, mal ganz abgesehen von diesen Wassermasten. Frank und Stefan haben sich ja immer vor den Wellen geduckt. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich noch geht, wenn man in so einer Nussschale sitzt, ob man dann von den Wellen noch wegkommt. Aber ganz ehrlich, ich hätte einen solchen Sturm auf dem See Genezareth in diesem kleinen Boot nicht erleben wollen. Und ich kann die Jünger so gut verstehen, dass sie Angst hatten. Das war mehr als feige sein, finde ich. Die waren richtig in Not. Und dann, weiß nicht, wie lange sie versucht haben, Herr über ihr Schiffchen zu werden, Herr über das Boot zu werden, gerudert haben, versucht zu haben, das Boot zu halten. Aber jetzt lief Wasser ins Boot und das würde, wenn keine Hilfe kam, das absolute Ende bedeuten. Denn wie gesagt, eine Schwimmweste hätten sie auch nicht gebraucht. Die hätte nicht genutzt. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Das gibt's doch nicht. Da tobt ein Sturm vom Feinsten, gleich sinkt das Boot und Jesus schläft. Da kann man doch verstehen, dass die Jünger nicht nur flehen und bitten, sondern dass sie auch vorwurfsvoll werden. Ja, ist es dir denn vollkommen egal? Guck doch mal, in welcher Bredouille wir hier sind. Ist ja gut, dass du müde bist. Vielleicht gingen solche Gedanken den Jüngern auch durch den Kopf. Müd ist ja schön, aber jetzt, hier, komm, jetzt brennt's. Da ist sicherlich ein Vorwurf mit in diesem Meister. Jetzt komm, du schläfst, ist es dir egal. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Jesus richtet nicht ein Wort an die Jünger, er steht auf und er handelt. Er handelt. Er steht auf und macht dem Ganzen ein Ende, es wird ruhig. Es wird still. Aber dann wendet er sich seinen Jüngern zu. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so feige? Habt ihr denn keinen Glauben? Jetzt kriegen sie ihren Rüffel. Habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Ich habe mich doch immer um euch gesorgt, ich bin doch bei euch, ihr erlebt doch, wie ich bin. All das, was ich den Menschen gesagt habe an den verschiedenen Orten, ihr habt es immer und immer wieder gehört, ihr habt alles aus erster Hand, seid bei mir. Tag und Nacht. Ihr seht, wie ich lebe, ihr seht, was ich tue, ihr erlebt meine, alles mit, ein Stück sicherlich auch seine Gedanken. Ihr habt mich doch kennengelernt. In so vielen Situationen. Und noch immer habt ihr keinen Glauben? Andere Bibelübersetzungen schreiben auch Vertrauen. Was die Jünger darauf antworten, steht da gar nicht. Sie nehmen das einfach so an oder nicht? Die Bibel ist da immer sehr, sehr sparsam, was Emotionen, Dialoge angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Jünger in diesem Moment schon betroffen waren und dass vieles in ihnen vorging und sie sich auch an viele Situationen erinnerten. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und sie merken, Jesus ist mehr als ein Rabbi, mehr als ein Lehrer. Aber dass er Gott ist, diese Gotteskraft, das hatten sie doch nicht begriffen. Und das können sie noch nicht fassen, diese Identität. Da liegt Jesus im Boot und solch ein fürchterlicher Sturm kommt auf. Nützt es denn gar nichts, wenn Jesus dabei ist? Nützt es denn gar nichts, wenn Jesus in unserem Leben dabei ist? Kennt ihr das? Eben ist im Leben noch alles in Ordnung, die Sonne scheint und alles sieht rosig aus. Irgendwie läuft, alles klappt. Und mit einem Mal vollkommen unverhofft passiert es. Dunkle Wolken ziehen am Himmel auf. Und man denkt, was soll das denn jetzt? Die Waschmaschine geht kaputt, auf dem Konto ist Ebbe. Mehr noch, der Arztbesuch ergibt, dass man ins Krankenhaus muss. Diagnose? Mal sehen. Die Tochter erzählt, dass sie sich scheiden lässt, weil ihr Mann fremd geht. Und das sind nur drei Möglichkeiten von vielen, die sicherlich jeden von uns schon mal getroffen haben. Mehr oder weniger hart. Und dann steht man da und fragt, wieso passiert sowas immer mir? Kann mir nicht mal was glatt gehen? Kümmert sich Gott denn überhaupt nicht um mich? Um das, wie es mir geht, um meine Angelegenheiten? Oder bin ich ihm vielleicht egal? Ich lebe doch mit ihm. Ich habe ihn doch in mein Leben aufgenommen. Er ist mir doch auch nicht gleichgültig. Und trotzdem geht so viel schief in meinem Leben. Diese Frage ist, finde ich, zutiefst menschlich. Und mit dieser Frage stehen wir nicht allein da. Ich glaube, das zeigt uns auch der heutige Predigttext. Auch die Jünger, die ganz dicht dran waren, stellten diese Frage. Aber Stürme, auch Lebensstürme, sind keine Strafe. Und das beruhigt mich. Diese 12 Männer, die mit Jesus unterwegs waren, die hatte Jesus sich wirklich selber ausgesucht. Die hat er berufen, mit ihm zu gehen. Also kann man ja mal davon ausgehen, er findet sie so vertrauenswürdig und geeignet, dass er sie ausbildet. Und ein paar Jahre später sollen sie beginnen, seine Gemeinde zu bauen. Da steht auch gar nichts, dass sie irgendwas ganz falsch gemacht hätten. Dass sie, ja, um das mal ganz fromm zu sagen, sündigt hätten. Dass sie irgendwelchen Mist gebaut hätten. Dass sie irgendwo auf was gemacht hatten, dass Gott sauer auf sie ist. Heute Morgen noch eine Bibel-TV angehabt. Und da war eine Predigt und dann sagte der Prediger, wenn dein Gebet nicht erhört wird oder wenn da was ist, dann überleg mal, ob du alles richtig gemacht hast, als ob da keine Schuld ist. Darum geht es hier nicht. Da geht es nicht darum, dass die Jünger irgendwas verkehrt gemacht haben. Dieser Sturm ist keine Strafe Gottes. Und wenn wir im Leben in Stürme kommen, in Lebensstürme, dann ist das nicht eine Strafe Gottes. Gott hat mit den Stürmen in unserem Leben etwas anderes vor. Und dennoch stellt sich die Frage, wenn man so mittendrin ist in einem Sturm und ich denke, das geht uns fast allen so. Herr, wo bist du? Wir würden heute vielleicht mit unseren Worten sagen, sag mal, interessiert sich denn überhaupt nicht, dass wir hier gleich draufgehen? Ihr habt das ja in diesem Anspiel wunderbar gemacht. Und ich bin froh, dass die Jünger diese Frage gestellt haben, weil sie hatten schon ganz viel mit Jesus erlebt. Sie waren ihm ganz dicht. Und trotzdem, sie verstehen ihn nicht, sie haben Angst, sie zweifeln. Es macht mir ein bisschen Mut, wenn es mir ähnlich geht. Ich ihn nicht verstehe, wenn ich Angst habe, wenn mich Zweifel überkommen. Und ich weiß, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, in der das nicht gut war, sowas zumindest mal laut auszusprechen. Kannst du nicht zweifeln. Aber es tröstet mich, wenn ich sehe, dass diese gestandenen Menge auch Angst hatten, dass sie auch unsicher waren. Corrie ten Boom sagte einmal, um zu wissen, was ein Anker ist, braucht man einen Sturm. In den Stürmen unseres Lebens lernen wir, Gott zu vertrauen. Wie soll denn unser Vertrauen auf Gott wachsen, wenn wir nie ausprobieren, ihm zu vertrauen? Es ist so einfach, ein guter Christ zu sein, wenn alles glatt läuft. Damit sage ich nicht, Herr, ich will noch mehr Stürme, ganz bestimmt nicht. Nur weil andere was mit Gott erlebt haben, wächst doch mein eigenes Vertrauen nicht. Es kann mir helfen, viele Dinge zu sehen oder Mut zu bekommen, aber mein eigenes Vertrauen wird dadurch nicht größer. Ich würde niemanden in den Arm springen, einfach so, nur weil ich sehe, dass ein Kind seinem Vater in den Arm springt. Das würde ich deswegen nicht tun. Ich würde nur dann springen, wenn ich weiß, der kann mich halten. Ich das vorher erlebt habe. Die Angst, die bei den Jüngern aufkommt, definiert Jesus mit Abwesenheit von Vertrauen. Und vielleicht haben sie diesen Sturm gebraucht, damit sie Vertrauen lernten, denn es würde noch viel auf sie zukommen, wenn Jesus nicht mehr da ist als Person. Sie haben ja später, wenn wir das in der Bibel weiterlesen, nochmal einen Sturm erlebt. Wenn sie lernen, dass sie Jesus vertrauen können, dann macht sie das stark, weil sie es mit ihm persönlich erlebt haben. Versuch das mal an einem Beispiel zu erklären. Stell dir vor, ein Mensch aus dem Mittelalter kommt zu dir zu Besuch und du willst ihm eine Freude machen und sagst, komm, los, wir machen eine richtig schöne Verfressung, so nannte man das früher. Und der Mittelaltermensch fragt, hast du denn überhaupt Geld? Und dann zeigst du ihm deinen Kontoauszug. Dann sagt er, wie soll ich denn dir die paar Zahlen da? Was ist denn das? Ich wollte wissen, ob du Geld hast, nicht ob du schön beschriebenes Papier hast. Und erst dann, wenn du mit ihm auf die Bank gehst und Geld abhebst und er dieses Geld sieht und mit ihm Essen kaufst, dann glaubt er, dass du Geld hast. Weil er das andere kennt er ja nicht. Und Jesus, das ist so wie eine Zahl auf dem Kontoauszug. Erst wenn wir ihn erleben, dann bekommt er Bedeutung. Die Geschichten über Jesus in der Bibel sind schön zu lesen. Wenn sie dann auch schön modern übersetzt sind, sind es wirklich gute, gute Geschichten. Und es ist ja auch gut, wenn wir sie kennen und lesen. Aber erst wenn wir selber mit ihm gehen, wenn wir selber Dinge mit ihm erleben, dann wird es praktisch. Und dann machen wir Erfahrungen, die uns durchtragen. In dem Bibeltext bleibt noch ein Fragezeichen, denke ich. Der Sturm ist vorbei, die Gefahr ist gebannt und die Jünger, die fürchten sich. Und ich habe mich immer mal wieder gefragt, warum in aller Welt fürchten die Jünger sich denn jetzt? Sie kennen Jesus, der Sturm ist still, alles ist wieder gut. Aber es ist die Macht Jesu, diese Macht, die Jesus hat. Das ist etwas ganz Besonderes, was ganz Elementares. Einen Aussätzigen zu heilen, das hat auch der Prophet Elisa hinbekommen. Einen Toten lebendig zu machen, das hat Elia auch getan. Aber dem Wind und den Wellen, diesen Naturgewalten zu befehlen, das ist schon was anderes. Mose hat auch das Wasser geteilt. Aber bei Jesus ist das anders. Es ist mehr. Er tut nicht das, was Gott ihm befohlen hat, sondern, also diesen Stab übers Wasser halten, sondern er selber ist es, der Wind und Wellen gebietet. Und das wusste man damals. Nach alttestamentlichem Verständnis sind Wind und Wellen persönliche Willensmächte, denen Gott befehlen kann. Und das wissen die Jünger. Und in dem Moment wird ihnen wohl bewusst, dass sie da nicht einen Rabbi, einen Lehrer im Boot haben, sondern weit, weit mehr. Sie spüren diese Gottesschaft in ihm. Sie können das noch nicht glauben, noch nicht fassen. Aber es macht ihnen zunächst einmal schlotternde Knie. Die stürmischen Situationen in unserem Leben will Gott nutzen, damit wir ihn erkennen. Damit wir erkennen, wie er wirklich ist. Durch die stürmischen Situationen in unserem Leben will er unsere Beziehung zu ihm festigen. Und Gott lässt wirklich zu, dass der Boden unter unseren Füßen ins Wanken kommt. Und manchmal ganz schön. Aber unser Vertrauen zu ihm darf dadurch wachsen. Gott will der Anker in unserem Leben sein. Ein Anker, der wirklich hält und auf den wir vertrauen können. Damit wir erleben, dass der Anker hält es und nicht bloße Theorie bleibt. Wir müssen es erfahren. Und das lernen wir durch schwierige Situationen. Ich wünsche uns allen, dass wir in den stürmischen Situationen unseres Lebens nicht den Glauben verlieren, sondern dass wir dann zu ihm gehen und ihn um Hilfe rufen, damit er uns zeigen kann, wie er uns festhält, dass er da ist. Denn das hat er versprochen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das gilt. Und das gilt auch heute. Denn an der Weltende sind wir noch nicht. Amen.